Der Text für unsere heutige Predigt ist Exodus 20, Vers 14, also im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 14. Du sollst nicht Ehe brechen. Als ich den Titel für dieses Studium der Gebote wählte, den Titel »Wie können wir denn lieben?«, da war es mein Anliegen zu zeigen, dass die 10 Gebote eigentlich 10 Antworten auf diese Frage geben. 10 Antworten auf die Frage, wie können wir lieben, wie sollen wir lieben. Und obwohl mir diese Tatsache von Anfang an klar war, bin ich in meinen Vorbereitungen immer wieder erstaunt darüber, wie tiefgründig diese Antworten sind auf diese Frage, wenn wir nur die einzelnen Gebote im Zusammenhang der ganzen Schrift verstehen. Und dies betrifft ganz besonders das 7. Gebot. Ich glaube, es gibt heute wohl kaum ein Thema in der Welt und leider auch zunehmend unter Christen, das so verzerrt dargestellt und falsch gelebt wird wie die Liebe in zwischengeschlechtlichen Beziehungen. Nicht nur, dass die Liebe oft kaum mehr als mehr gesehen wird als ein Gefühl, das uns sozusagen anfällt und das wir nicht steuern oder verändern können. Ein Gefühl, das kommt und geht, das wir wieder weder herbeiholen noch festhalten können, wenn es dann wieder geht. Die allermeisten Beziehungen und Ehen sind durch dieses Denken geprägt. So ist es kein Wunder, wenn wir in einer Beziehung lediglich gute Gefühle füreinander suchen, auf dieser Grundlage eine Ehe nicht bestehen kann und die Scheidungsraten in die Höhe schnellen. Oder dass bald niemand mehr den Mut hat, überhaupt eine Ehe einzugehen. Ja, wer kann mir denn sagen, ob unsere Liebe hält? Oder was kann ich denn tun, wenn ich sie oder ihn nicht mehr liebe? Oder wenn ich mich in jemand anderen verliebe? Diesem Verständnis von Liebe, das als ein Gefühl vor allem gesehen wird, diesem Verständnis steht die Lehre der Bibel direkt gegenüber. Wie wir schon gesehen haben, gerade durch die Gebote zeigt uns Gottes Wort die Liebe als Auftrag. Insbesondere die Gebote sagen uns, so sollst du lieben, so sieht Liebe aus, so wird sie praktiziert. Und das 7. Gebot hebt wieder einen besonderen Aspekt hervor, die Treue. Liebe verpflichtet uns zur Treue. Gott sagt uns hier, du sollst lieben, indem du treu bist. Und weil Gott uns die Gebote gab, um uns seine Heiligkeit zu zeigen und um uns zu sagen, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin, darum schauen wir zuerst auf ihn, wie er seine heilige Liebe lebt. Gott offenbart sich uns ja in seinem Wort in verschiedensten Bildern, zum Beispiel als Vater oder als König, als Krieger, als Hirte, als Besitzer oder als Weinbauer und so weiter. Aber am allermeisten spricht er von sich selbst als von dem treuen Ehemann seiner Frau, seiner Braut. Der Bund, den er mit uns als seinem Volk geschlossen hat, den er sogar mit einem Schwur bekräftigt hat und darin versprochen hat, dass er uns ewige Treue halten werde. Dieser Bund ist eigentlich ein Ehebund. Und dazu gibt es viele, viele Stellen in der ganzen Bibel, vor allem auch im Alten Testament. Und eines der schönsten Beispiele dazu, finden wir im Propheten Hesekiel, Kapitel 16, diese lange Beschreibung der Beziehung Gottes zu seinem Volk als zu seinem Eheweib, seiner Ehefrau, seiner Braut. Und in Hesekiel 16, in den Versen 7 und 8, da heißt es: Und du wuchsest heran und wurdest groß, und du gelangtest zu höchster Anmut. Deine Brüste rundeten sich, und dein Haar wuchs reichlich, aber du warst nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war da, die Zeit der Liebe. Und ich breitete mein Gewand über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und trat in einen Bund mit dir, spricht der Herr, Herr, und du wurdest mein. Und später im gleichen Kapitel, da klagt der Herr dann seine Frau an, seine Frau, die ihm untreu geworden ist und so seine Bundestreue verraten hat. Und der Herr schwört seiner Frau trotzdem, dass er ihr ewig treu sein werde. Und diese Treue demonstriert der Herr durch den Propheten Hosea zum Beispiel. Hosea soll eine Frau heiraten, die dann zur Ehebrecherin wird. Sie betrügt ihn und verlässt ihn für verschiedene andere Männer. Aber Hosea bleibt seiner Frau treu und er geht ihr hinterher und wirbt immer wieder um sie wieder für sich zurückzugewinnen. Gott verspricht, dass er eben dies für seine Frau, für sein Volk tun wird. Hosea 2, 16 bis 18. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du mein Mann und rufst nicht mehr mein Baal. Und dann etwas später, Hosea 2, 21, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Gottes Liebe, die er als der treue Ehemann demonstriert, ist nicht abhängig von den Umständen, den Reaktionen oder dem Handeln seiner Frau, seines Volkes. Seine Treue, die untrennbar Teil seines Wesens ist, bleibt ewig bestehen. So wie es heißt im 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unser Gott ist aber als der treue Ehemann nicht nur ein Vorbild für unsere Ehen, so dass wir bei ihm sehen, was Treue heißt und dass wir es ihm dann nachmachen sollen. Ja, das auch, aber er hat die Ehe eben zu dem Zweck geschaffen, dass sie seine Bundesbeziehung und Bundestreue zu seinem Volk abbilden soll, sichtbar machen soll. So verstanden hat Gott die Ehe nicht zuerst dafür gemacht, dass wir als Männer und Frauen es miteinander gut haben und die menschliche Liebe erfahren können. Die Ehe hat Gott dazu geschaffen, damit die Menschen als Mann und Frau Gottes Beziehung zu seinem Bundesvolk darstellen, abbilden und ihn so verherrlichen. Der Apostel Paulus erklärt dies in seinen Anweisungen für Eheleute im 5. Kapitel des Epheserbriefs, wo er sagt, dass der Mann in der Ehe das Haupt sei, so wie Christus das Haupt der Kirche ist, und dass der Mann seine Frau in der selbst aufopfernden Weise lieben soll, wie Christus die Gemeinde liebt. Und dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, wie die Kirche Christus untergeordnet ist. Und dann begründet er das, indem er aus dem Schöpfungsbericht zitiert. Epheser 5, 31 und 32. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Kirche. Und damit sagt er, dass die Ehe eben zu diesem Zweck existiert. Ein Mann und eine Frau verlassen ihr Elternhaus, werden ein Fleisch und sind dadurch ein Abbild für die Bundesbeziehung Christi mit seiner Kirche. Versteht ihr, wie wichtig es ist, dass wir das erkennen und alles daran setzen, die Ehe heilig zu halten und treu zu sein? Versteht ihr, warum Gott im Alten Testament für Ehebrecher sogar die Todesstrafe festgelegt hat? Und warum im Neuen Testament Ehebrecherinnen und Ehebrecher, die nicht umkehren, aus der Kirche ausgeschlossen werden sollen? Weil es der Tod der Menschen ist, wenn sie von ihrem himmlischen Ehemann geschieden oder ehebrüchig werden. Wer die Ehe bricht, der betrügt nicht nur seinen menschlichen Partner, dem er Treue versprochen hat. Nein, er macht auch eine theologische Aussage. Er sagt damit gleichzeitig auch, es ist okay, dem Gott, der mit mir seinen Bund geschlossen hat, diesem Gott den Rücken zuzukehren und anderen Göttern nachzulaufen. Das ist okay. Er macht Gott damit zu einem kosmischen Therapeuten, dessen Ratschläge man befolgen kann, wenn sie einem klug erscheinen oder auch nicht. Wehe uns, wenn wir als Christen ein solches Bild von unserem Gott abgeben. Und wenn wir Gott fürchten und ihn ehren wollen, dann wollen wir sicherlich dafür besorgt sein, in keiner Weise dieses siebte Gebot zu übertreten. Und darum wollen wir wissen, wann das Gebot übertreten ist. Und dann auch, wie wir davor bewahrt bleiben können, in irgendeiner Weise schuldig zu werden. Zuerst also, wann ist denn das siebte Gebot übertreten? Ich unterscheide dabei zwischen der physischen Übertretung, das heißt, dass sich tatsächlich jemand in eine körperliche Beziehung mit jemand anderem als dem Ehepartner einlässt, und zwischen der geistlichen Übertretung. Das Offensichtlichste, denke ich, müssen wir wohl nicht extra jetzt erwähnen oder ausführen, den Ehebruch durch sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Das ist klar, das ist Übertretung des siebten Gebots. Doch gehören dazu auch Varianten, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht als Ehebruch bezeichnen würde. Die Ehe kann auch jemand brechen, der nicht oder noch nicht oder nicht mehr verheiratet ist. Jesus nennt es auch dann Ehebruch, wenn jemand sich unrechtmäßig scheidet und wieder heiratet. Matthäus 19, Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer eine Frau entlassen wird, außer wegen Hurerei, und eine andere heiraten wird, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ehebruch ist genau genommen jede sexuelle Beziehung oder Handlung, die nicht zwischen einem Mann und einer Frau besteht, die den Bund der Ehe miteinander geschlossen haben. Und darunter verstehen wir auch nicht nur Paare, die unverheiratet zusammenleben. Dazu gehört auch, sich mit Hilfe von Pornografie sexuell zu betätigen, ob man verheiratet ist oder nicht. Man benutzt dadurch etwas außerhalb, das Gott für innerhalb der Ehe bestimmt hat. Mit Hilfe von Pornografie Sexualität zu erleben, entspricht eben dem, was Jesus als Ehebruch im Herzen bezeichnet hat. Man betrügt dabei nicht nur seinen Partner im Herzen, sondern man missbraucht auch noch einen anderen Menschen dazu, auch wenn er oder sie nicht physisch anwesend sind. Dann möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass auch ein Verhalten, das Ehebruch fördert oder dazu anreizt oder dazu vorbereitet, zum Ehebruch gehört. Das kann Flirten sein, zweideutiges Reden, schmutzige Witze oder aufreizende Kleidung zu tragen, die die Augen und damit die Begierden des anderen Geschlechts auf sich zieht. Natürlich kann jemand, der auf unreine Gedanken aus ist, kann fast durch jede Art von Kleidung hindurchschauen. Aber ich denke, wir sollten hier als Christen, besonders vielleicht als Frauen, sorgfältig darauf bedacht sein, was wir mit dem, was wir anziehen, beim anderen Geschlecht bewirken können. Die Nächstenliebe gebietet hier, dass wir Rücksicht auf die Schwachheit des anderen nehmen. Thomas Watson schreibt in seinem Kommentar über die Gebote: Die Quelle des Ehebruchs ist die Begierde. Und darum kann eigentlich alles, was der Begierde Vorschub leistet, auch Ehebruch auslösen. Und darum sollten wir sehr wachsam sein, dass wir nichts tun, das uns oder jemanden in die Falle des Ehebruchs führen kann. Jesus sagt uns, dass der Ehebruch bereits im Herzen, in den Gedanken beginnt. Und damit beginnt der Ehebruch auch schon bei der Bereitschaft, in irgendeiner Weise untreu zu werden, um die begehrte sexuelle Erfüllung zu bekommen. Die Übertretung des siebten Gebots beginnt mit dem Gedanken, der den Sündenfall herbeiführte. Und das ist der Gedanke, ich will sein wie Gott und selber bestimmen, was gut und böse ist, was gut für mich ist. Und das heißt eigentlich, ich will meine Begierde nicht unter Kontrolle halten, ich will selber über meine Sexualität bestimmen, sie nicht Gottes Herrschaft unterstellen. Und darum ist es auch nicht zufällig, dass Christen, die in die Sünde des Ehebruchs fallen, oft als Folge auch in ihrem Glauben Schiffbruch erleiden. Ich hoffe, dass ich uns in Bezug auf dieses ernste Thema ein wenig aufschrecken konnte und aus der Ruhe bringen konnte. Es gibt nicht viele Dinge, die der Kirche und dem christlichen Zeugnis einen solchen Schaden zugefügt haben, wie die sexuelle Unreinheit und Sünde. Vor einem Jahr erfuhr ich, dass ein Pfarrer, den ich persönlich kannte, den ich auch getroffen habe, dass er sich erhängt hat, nachdem seine Frau entdeckte, dass er mehrfach ehebrüchig wurde. Und das hat mich zutiefst erschüttert. Wie ist so etwas möglich? Der Mann war ein guter theologischer Lehrer. Er hat sogar ein umfassendes Buch über die Sünde geschrieben. Und er hatte ein großartiges missionarisches Anliegen. Wie ist er nur in eine solche Sünde hineingeraten? Wir sollten uns davor fürchten, in diese Falle zu tappen. Wenn Gott uns sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann heißt das auch, dass wir alles daran setzen sollen, dass wir nicht einmal in die Nähe dieser Sünde kommen. Wie können wir das wirksam tun? Wie können wir uns bewahren davor? Beachten wir, was unser Gott als Voraussetzung aller Gebote gesagt hat. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und wir bewahren uns vor jeder Sünde, indem wir unseren Gott fürchten. Und indem wir seinen Zorn und sein Gericht über die Sünde fürchten. Und darum auch, indem wir die Einrichtungen achten, die er als Schutz gegen die Sünde gegeben hat. Schließlich hat Gott auch die Ehe gegeben, damit wir vor der Unzucht, vor der sexuellen Unreinheit bewahrt bleiben. Ja, Gott hat die Ehe gegeben, auch um uns zu bewahren vor der sexuellen Unreinheit. Im 1. Korinther 7, Vers 2, da heißt es, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Wir sollen die Ehe heilig halten. Und das bedeutet erst einmal ganz allgemein, dass wir eine hohe Achtung vor der Ehe als Institution haben. Und dass wir auch achtungsvoll darüber sprechen, dass wir das als heilig erachten, was Gott gegeben hat in der Ehe oder durch die Ehe. Und dann auch, dass wir als Verheiratete unsere Ehe, unsere eigene Ehe so wichtig nehmen, dass wir sie pflegen, dass wir dafür sorgen, dass es unserem Partner in der Ehe wohl ist. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Und Vers 24, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und dann heißt es auch im 1. Korinther 7, Vers 5, in dem gleichen Kapitel, wo ich schon zitiert habe, um Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren Mann haben. Und dann im Vers 5 heißt es, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Der Sünde, nicht nur der Sünde des Ehebruchs, der Sünde überhaupt entkommen wir am besten, wenn wir dafür sorgen, dass nicht ein Vakuum vorhanden ist in unserem Leben, dass wir erfüllt sind mit dem Guten. Paulus lehrt uns, den alten Menschen der Sünde auszuziehen und dann den neuen Menschen anzuziehen. Wir sollen die alten sündhaften Gewohnheiten mit guten geistlichen Gewohnheiten ersetzen. Epheser 4, 22. Ihr habt den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und diese betrügerische Begierde wird abgewehrt und überwunden, indem wir unsere Herzen und Gedanken und unsere Augen, unsere Blicke, indem wir das bewahren, darüber wachen, wie wir damit umgehen. Unreine Gedanken und Bilder können sich so einprägen, dass wir sie lange Zeit nicht mehr vergessen, nicht mehr loswerden. Und darum sollen wir schauen, dafür sorgen, dass wir diese von uns fernhalten. Auch Epheser 5, nämlich Vers 3 und 4, heißt es, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Und darum sollten wir auch bestimmte Situationen oder Orte vermeiden, die uns in Gefahr bringen könnten. Das sind nicht für jeden die gleichen Dinge. Für manche kann es nötig sein, dass sie nicht mit jemand vom anderen Geschlecht allein zusammen sind. Viele von uns, vielleicht besonders Männer, sollten nicht in eine bestimmte Bar gehen. Bestimmte Fernsehprogramme sollten wir uns nicht ansehen. Überlege dir gut, wie du mit deinem Computer umgehst, wie du den verwendest, wohin du gehst im Internet, wenn du allein vor dem Computer sitzt. Vielleicht musst du dir da auch Sperren einbauen. Um sich effektiv zu schützen, da muss man vielleicht manchmal auf Dinge verzichten, die an sich nicht schlecht wären oder die für andere keine Gefahr sind, So wie unser Herr sagt, wenn dein rechtes Auge zum Anlass zur Sünde für dich wird, dann reiß es aus. Oder schneide den Arm ab, der zum Anlass zur Sünde für dich wird. Das Auge oder unser Arm ist nicht etwas Schlechtes, aber es kann zum Anlass zur Sünde werden und dann ist es gut, wenn wir davon Abstand nehmen, darauf verzichten, es zu gebrauchen. Die Sünde soll nicht erst bekämpft werden, wenn sie schon den Fuß in unserer Tür hat, sondern schon vorher, wenn sie vor der Tür lauert. Römer 13, Vers 14: Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, sodass Begierden wach werden. Erinnert ihr euch, was der König David tat, bevor er mit Bathseba Ehebruch beging? Er hat, während die anderen im Kampf waren, hat er ausgeschlafen bis in den Nachmittag hinein und dann sind seine Augen umhergewandert und haben auf der Dachterrasse gegenüber Bathseba oben ohne entdeckt. Das war die Reihenfolge. Er pflegte sein Fleisch, dann kam die Lust der Augen, dann der Ehebruch im Herzen. Und da war es schon um ihn geschehen, nicht erst, als er mit Bathseba ins Bett stieg. Nun, das war zuletzt jetzt mehrheitlich, könnte man sagen, eigentlich Rat für die Männer. Für die Frauen mag das Optische vielleicht nicht so eine große Rolle spielen oder Gefahr sein. Und darum bedenken die Frauen oft vielleicht auch nicht, was sie bei Männern auslösen können, wenn sie sich so anziehen, dass ihre Figur zu sehr betont wird. Natürlich ist es keine Entschuldigung für einen Mann, seine Augen wandern zu lassen, um leicht bekleideten Frauen nachzuschauen und sich dabei Sachen zu denken, wenn er dann sagt, ja, die Frauen machen mir es einfach zu schwer. Aber wie schon gesagt, eine Frau, die weiß, was zu knappe Bekleidung bewirkt, hat auch eine Verantwortung. Sie sollte aus Liebe zum Nächsten ihre Reize verbergen und sie für ihren eigenen Mann reservieren. Wie ich schon am Anfang sagte, das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, spricht nicht nur Verheiratete an. Wenn wir verstehen, dass es heißt, wir sollen alles tun, dass es nicht zum Ehebruch kommt, dann sehen wir auch, dass wir uns schon als junge Ledige darauf vorbereiten können und auch sollen. Wer nicht vor der Ehe damit anfängt zu üben, sich sexuell reinzuhalten, der wird es auch nicht einfach dann können, wenn er verheiratet ist. Was du vorher nicht gelernt hast, wenn du vorher nicht gelernt hast, deine Begierden zu begrenzen, dann wirst du es auch nachher nicht einfach können. Du hast dich an etwas gewöhnt, was du nicht so leicht wieder los wirst. Wir können als Ledige entweder Segen vorbereiten oder bereits Schaden anrichten, der nicht wieder gut zu machen ist. Ich denke, wir haben hier genügend Beispiele dazu um uns herum. Nun zum Schluss, ich bin mir bewusst, dass meine Ausführungen hier für manchen vielleicht als extrem oder übervorsichtig erscheinen. Ich wurde schon offen ausgelacht, wenn ich ähnliche Dinge sagte. Sogar Christen sagen mir, so kannst du das heutzutage doch nicht mehr sehen oder nicht mehr leben. Nur, es ist Gottes Wort, das uns auf diese Weise warnt. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und die Wahrheit wird nicht ungültig, nur weil die Kultur sich ändert, nur weil genügend Leute da sind, die sich nicht mehr daran halten. Die Wahrheit bleibt dieselbe. Und wer sich an Gottes Wahrheit und Weisheit hält, der bringt entsprechend Früchte. Sind es nicht diejenigen Christen, die sich sexuell reinhalten, die Gottes wunderbare Gabe der Sexualität für die Ehe reservieren und sich dann sorgfältig an all die biblischen Warnungen halten, sind das nicht diejenigen, die die besten und dauerhaften Ehen mit der erfülltesten Sexualität haben? Ja. Amen.